So Leute, was geht? Niklas hier zusammen mit unserem Head Coach, dem Paul. Wir haben einen neuen Monat und zwar ist es der Monat Juni, wo wir es gerade aufnehmen. Wahrscheinlich wird es aber erst im Juli erscheinen. Und zwar geht mit dem neuen Monat auch wieder eine neue Erfolgsmeldung oder in dem Fall neue Erfolgsmeldungen einher. Wir haben ja schon im letzten Video, im letzten Monat zu den Erfolgsmeldungen darüber geredet, was für Einheiten wir im letzten Monat bestanden haben oder unsere Athleten. Eher gesagt, und welche Herausforderungen da waren, wie die Ausdauerfahrten generell so aufgebaut sind, was da für Herausforderungen, für Fallstricke drin sind und logischerweise auch, wie wir das Ganze angegangen haben. Wir machen das auch heute wieder als Interviewform, also ich habe mir im Grunde die ganzen Einheiten rausgesucht, die bestanden worden sind und du hast dir im Grunde dann Gedanken gemacht dazu, wie die aufgebaut sind und wie die Vorbereitung bei den jeweiligen Athleten aufgebaut worden ist. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das erste ERV ist ein polizeiliches ERV und zwar das zum SEK in NRW. NRW ist ja generell so ein bisschen besonders. Die haben ja zum Beispiel im ERV ja keinen Lauftest an sich, es ist kein Cooper-Test, kein Winterlauf oder so, sondern ein Belastungsergometer auf dem Fahrrad. Aber dann später in der EFB ja sehr viel mit Laufen. Das heißt, Laufen kann man eigentlich nicht komplett rauslassen, aber irgendwie muss man trotzdem für dieses Belastungs-EKG das Ganze trainieren. Sporttest haben wir, Schießtest haben wir, wir haben verschiedene Parcours und wir haben auch taktische Lagen drin. So viel schon mal vorab dazu und würde ich jetzt mal nicht übergeben, dass du uns ein bisschen erzählst dazu, wie da die Vorbereitung an sich ausgesehen hat.
Ja, also war kein Athlet von mir, sondern aus meinem Polizeitrainerteam. Dementsprechend habe ich mir das Ganze angeschaut und ja, du hast schon gesagt, die Stationen sind alle sehr besonders, also das ERV ist sehr besonders, weil diese einzelnen Stationen, die du gerade genannt hast, zum Beispiel Arzt- und Belastungs-EKG, kognitiver Test und Sport-Schießtest, das sind Stationen, die alle mehrere Wochen voneinander getrennt sind. Mhm. Das ist wirklich sehr interessant. Das liegt aber auch vermutlich an der Anzahl der Bewerber, was nicht gerade wenig ist in einem Bundesland wie NRW, weil du natürlich auch viele Polizeibeamte hast. Und genau, dementsprechend ist auch die Vorbereitung ein bisschen, ich sag mal, zieht sich wie so ein Kaugummi. Das heißt, du hast keine stringente Linie immer, sondern du musst immer mal wieder so das Programm ein bisschen ändern. Und hier ist vor allem der Approach generell, dass der volle Fokus auf das Belastungs-EKG gelegt wird. Ne, tatsächlich, weil eben dieses Belastungs-EKG vermutlich das schwierigste Radergometer im Dachraum ist, um das halt zu bestehen. Also da fliegen so viele Leute raus, schon am allerersten Tag, bevor es überhaupt irgendwie scharf geht mit kognitiven Tests oder so, dass man bei einem Defizit im Thema Radtraining, dass man da auf jeden Fall definitiv einsteigt. Und genau, dafür brauchen wir natürlich eine vernünftige Basis. Das bedeutet, wir trainieren jetzt nicht das ganze Jahr nur Rad, sondern wir haben die Ausdauerbasis vorher natürlich schon irgendwo geschafft, weil du natürlich auch in der EFB dann nachher auch laufen musst. Ne? Dann hast du kein Radergometer am Start und genau. Wenn man dann das Belastungs-EKG geschafft hat, dann kommt die nächste Challenge, nämlich der Wiener Test dort. Mhm. Das ist dann wiederum ebenfalls eine der härtesten kognitiven Ausfallverfahren der Polizei, die ich kenne. Einfach aufgrund der Tatsache, dass, es sind sehr abstrakte Tests. Es ist nicht so einfach zu trainieren, aufgrund der Tatsache, dass man das nicht einfach mit hessischer Radar oder so trainieren kann. Ein paar Elemente ja, aber wir nutzen dafür externe Software und ebenfalls auch, wir trainieren dann praktisch so die sekundären Fähigkeiten, die du dafür brauchst. Wenn du dir vorstellst, du sitzt 4-5 Stunden vor dem PC, dann musst du innerhalb dieser 4-5 Stunden die Performance auf die Strecke bringen. Und wir haben Videos dazu, wie man diese Aufmerksamkeit und diese Konzentrationsspanne aufrechterhalten kann, plus diese externe Software, die den Wiener Test nachstellt und noch ein paar externe Tools, die Leute selber programmiert haben. Die haben wir alles zusammengestellt und so kriegen wir das dann praktisch hin, die Wahrscheinlichkeit, das Ding halt zu bestehen, maximal zu erhöhen. Ne? Der Sporttest ist knackig auf jeden Fall, aber ich sag mal nichts Besonderes. Ne? Ich will keinen auf Schlips treten, er ist nichts Besonderes in der Phase. In der EFB wird es natürlich wirklich hart. Was das Thema Sporttest angeht, aber der ist auf jeden Fall machbar. Nur was man da halt auch wieder sagen muss, ist, dass die Bestenliste da auf jeden Fall greift. Na, das heißt, wir haben schon Fälle miterlebt, wo alles bestanden wurde, aber beim Sporttest einfach die Leistung nicht gereicht hat. Und das heißt, der wird auf jeden Fall auch max-out trainiert, da der Sporttest jetzt aus sehr verschiedenen Elementen besteht. Trainieren wir da auch relativ stumpf drauf. Das heißt, wir sagen, okay, in den nächsten 6 bis 12 Wochen nehmen wir diese ganzen athletischen Grundfertigkeiten, die du ja normalerweise alle immer 360 Grad mittrainierst, die lassen wir mal außen vor und wir trainieren speziell zum Beispiel Klimmzüge, ja, hat auch was mit athletischen Fähigkeiten zu tun, aber auch zum Beispiel das Thema Stuhlsteigen, was ja einfach nur eine Übung ist, die, wo du halt wirklich kämpfen musst mit dir selber, wenn du die ein paar Minuten lang machst, ja, und die hat jetzt nicht so den krassen athletischen Background, sag ich mal.
Nicht wirklich, ne.
Genau, wenn der Sport das dann geschafft ist, dann kommt ebenfalls wieder eine harte Station, das sind alles wirklich harte Stationen, also jeder Station kann sehr schnell Schluss sein, nämlich mit den taktischen Lagen. Die Lagen werden wir jetzt hier auf jeden Fall nicht nennen, aber wir haben dieses Jahr vor allem mit Taktikguides gearbeitet, aufgrund unserer Erfahrung auch aus den Kursen und auch von unseren Trainern. Da haben 3-4 Trainer mitgearbeitet aus dem Bereich Polizei, alles aktive Spezialkräfte auch und ehemalige. Und genau, in diesem Taktikguide sind unter anderem Visualisierungstechniken drin, für die Lagen, die drankommen. Wir wissen natürlich auch, welche Lagen drankommen, die werde ich aber hier nicht nennen. Und diese Guides wurden dann verteilt an die jeweiligen Bewerber, damit man das Ganze auch trainieren kann, abseits ja, ich sag mal, von der Lage selbst, weil es ist halt relativ schwierig, solche taktischen Lagen einfach so privat nachzustellen. Wir machen es jetzt bald über die Kurse, aber wenn man jetzt einfach zu Hause sitzt, dann muss man halt irgendwie schauen, okay, wie kriege ich das jetzt rein, und da ist halt Visualisierung das Einzige, was dir da irgendwie übrig bleibt. Und natürlich, wenn du irgendwie mit Buddies oder so arbeiten kannst, ja, aber auch das ist nicht dasselbe Gefühl, wie wenn du da vor Ort bist. Ja, deswegen kommen auch unsere Kurse, die genau auf sowas ausgerichtet sein werden. Genau, und vor der Auswahlkommission haben wir nochmal geprüft die persönliche Motivation des Bewerbers und ebenfalls nochmal Tipps gegeben, worauf zu achten ist. Und wir haben auch einen ganzen Mindset-Podcast aufgenommen mit einem aktiven Trainer im Bereich der Polizei, wo es sich genau um diese Auswahlkommission auch handelt, wie man da reingeht. Du sagst nochmal das berühmte Video, mit wie viel Abstand man zum Vordermann sitzen sollte, auftreten etc. Diese ganzen Sachen werden dann praktisch nach der Station mit den taktischen Lagen vermittelt, sodass man eigentlich nach jeder Station in diesem ERV immer weiter das Level steigern und uns immer anschauen, okay, was ist als nächstes dran. Und nach dem bestehenden Auswahlkommission gibt es dann ebenfalls noch eine weitere Linkliste, nämlich für die EFB. Ne, davon haben wir auch die ganzen Inhalte, auch speziell für NRW. Und da geht es dann auf jeden Fall weiter, damit man sich darauf auch vernünftig vorbereiten kann.
Ja, und für das Thema EFB wird von uns in der Zukunft was kommen, ein eigenes Produkt, weil einfach die Herausforderungen, die Probleme in der EFB einfach nochmal was ganz anderes ist als beim Auswahlverfahren, auch weil die EFB ja auch von den Inhalten her, von der Gewichtung anders ist, gerade was Taktik angeht, ist halt das Thema, wo die meisten rausstiegen, und da wird nochmal ein eigenes Produkt für rauskommen. Ja. Das wird es aber auch nur erstmal geben für Leute, die bei uns im Coaching sind, ja, oder waren, und viel mehr dazu wollen wir erstmal jetzt nicht sagen, aber in die Richtung wird auch was kommen, weil da gibt es aktuell noch gar nichts für. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, dass wir eben genau dafür, für die Leute, die jetzt in der EFB sind, da noch Produkte entwickeln, dass die quasi durch die Erfahrung von anderen, die das Ganze eben schon gemacht haben, wir haben auch teilweise Leute bei uns im Team, die zumindest für die EFB in NRW schon mal auch Ausbilder waren, also da Lehrgänge geleitet haben. Und die werden jetzt halt ein Produkt bauen mit uns zusammen, um halt eben dafür besser sich vorbereiten zu können und auch währenddessen dann sich halt nicht zu verletzen, nicht krank zu werden und halt vor allem halt nicht rauszufliegen wegen irgendwelchen gelben und roten Karten durch die Taktik.
Ja, das ist Taktik, Verletzung und persönliche Nichteignung sind diese
drei. Ja, definitiv. Aber an den meisten Sachen davon kann man arbeiten.
Yep.
Nächstes Auswahlverfahren war ja die BFE in Brandenburg.
Yes. Genau. Athlet hat wirklich gute Vorarbeit geleistet. Er war erst wenige Monate bei uns im Coaching, also ich glaube 3 Monate oder so. In der Zeit haben wir dann auf jeden Fall einen sehr wettkampfähnlichen Block gemacht. Das heißt, relativ schnell aufs Ganze gegangen. Im Endeffekt hatten wir es auch in der letzten Erfolgsmeldung schon. Klassische BFE-Vorbereitung, viel Grundlagenausdauer, die ganzen Basic-Übungen, sage ich mal, nichts Fancy-mäßiges, sondern alles, was im ERV geprüft wird, Bankdrücken, Klimmzüge, Dips etc. Was auf jeden Fall tricky ist, bei solchen BFE-Auswahlverfahren ist oftmals der Parcours. Ne, der lässt sich nicht immer so gut trainieren, weil man halt ja den oftmals nicht nachbauen kann, weil man entweder nicht die Gelegenheit dazu hat oder die Ressourcen fehlen, wie zum Beispiel eine Halle und dann die ganzen Hindernisse, oder man weiß gar nicht, wie der aufgebaut ist. Das bedeutet, man muss, wenn man dann grob den Ablauf kennt, den kennen wir natürlich auch, man muss so Elemente sekundär trainieren. Das bedeutet, wenn jetzt innerhalb dieses Parcours zum Beispiel Seilklettern drin ist, dann kann ich ein Seilklettern zum Beispiel in einen E-Mom einbauen als Kraftausdauer-Workout. Wenn da irgendwie ein Bock ist, über den ich springen muss, kann ich das so im Training simulieren. Meinetwegen mache ich High-Jumps oder Broad-Jumps etc. Also ich trainiere die Fähigkeit, die ich brauche dafür, im normalen Training, aber nicht mit spezifischen Übungen, weil es teilweise einfach nicht geht. Ja, und das ist halt vor allem dann der Schwerpunkt, der auch hier gemacht wurde, um diesen Parcours dann auch eben zu meistern, und das hat auch alles soweit funktioniert.
Genau, wenn du mehr wissen willst zu BFE, das ist wie gesagt das vorherige Video, auch Erfolgsmeldungsvideo, da war ein bisschen mehr zu drin. Dann kommen wir jetzt zu einer ähnlichen Einheit, Überfallkommando Frankfurt, ist eine Einheit, die ja ähnlich ist wie die BFE, kann man so ganz grob sagen,
ja,
aber halt in Hessen, Frankfurt halt einmalig. Da haben wir auch jemanden für das Auswahlverfahren durchgebracht. Wie ist das Überfallkommando RV aufgebaut?
Ja, ich will da nicht zu tief ins Detail gehen, aber auf jeden Fall Klassiker, Bankdrücken, Klimmzüge, Parcours, Wendelauf ist auf jeden Fall mit drin. Der Rest, da bleiben wir ein bisschen oberflächlich. Was auf jeden Fall extrem wichtig ist, es gibt eine Rangliste beim Sport. Also Überfallkommando weniger Stellen als Bewerber. Hm. Ne? Nicht so wie einige BFEn, da ist es ein bisschen umgekehrt. Beim Überfallkommando wirklich mehr Bewerber als Stellen und dementsprechend knallharte Rangliste, und die fängt beim Sport schon an. Nicht nur beim Sport, sondern auch bei Auswahlgesprächen etc. pp. Ne? Und genau, es ist wirklich ein sehr komplexes ERV, auch wenn man das erstmal nicht denkt, weil man ja immer im Kopf hat, okay, SEK hat diese komplexen Sachen und BFE hat die ein bisschen einfacheren Sachen oder Überfallkommando USK. In dem Fall ist es auf gar keinen Fall so, sondern du hast wirklich sehr komplexe Lagen, auch taktische Lagen, die wir beim SEK NRW schon angesprochen haben, die gemeistert werden müssen. Und da wird halt wirklich dann mit dem Rotstift markiert und da wird halt nach der Bestenliste Sport nochmal geguckt, okay, alles klar, wer reagiert wie. Ne? Und das muss alles abgerufen werden auf jeden Fall. Und der Approach war einfach intensives Training auf die Optimalanforderungen. Ne? Was ist jetzt praktisch die Optimalanforderung? Wenn 10 Klimmzüge gefordert werden, ist für uns die Optimalanforderung meistens 20, damit man halt in den oberen Prozenten mitspielt.
Ja, ne?
Das haben wir maxed out auf jeden Fall, damit man da halt auf jeden Fall in der Rangliste oben landet. Auch hier muss man wieder sagen, es gibt einen Unterschied zwischen ERV-spezifischem Training und ich sag mal Athletiktraining für Polizisten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Athletiktraining für Polizisten gleich mehr Output in der Verwendung. ERV-Training gleich mehr Output im AV. Egal, ob das AV athletisch sinnvoll aufgebaut ist oder nicht. Ja. Und genau, ebenfalls Unterstützung im Bereich kognitiver und taktischer Vorbereitung, vor allem die taktische Vorbereitung auch wieder mit Taktikguide und auch Inputs, weil das auch wieder ein Polizeitrainer von uns war, der da halt ein bisschen unterstützen konnte, wo jetzt, sage ich mal, die Knotenpunkte in der Taktik sind und wie man sich darauf vernünftig vorbereiten kann.
Genau, was halt noch hier wichtig ist, dass hier auch wieder eine Bestenliste ist und eine Bestenauslese ist, und man muss einfach halt sagen, dass aktuell der Trend so ist, dass sich immer mehr Bewerber professionell vorbereiten, also halt durch Leute wie uns sich halt Hilfe holen und das Ganze dann wirklich professionell gestalten, aber es halt gleichzeitig immer mehr ERVs gibt mit einer Bestenliste.
Ja.
Und das heißt halt, wenn sich immer mehr Leute professionell vorbereiten, aber immer weniger genommen werden, weil es halt Bestenlisten gibt, dann wird halt die Konkurrenz immer härter in diesen ERVs, und Leute, die sich eben nicht professionell vorbereiten, haben dann tendenziell gesehen, wenn man mal vielleicht in ein, zwei Jahren guckt, immer weniger Chancen.
Ja.
Einfach schon wegen so Sachen wie kognitive Vorbereitung, wie aber auch diese ganze Taktik, die jetzt auch bei uns zumindest, ich glaube, sonst keinem anderen, der es macht, aber wir machen es auf jeden Fall, dass das halt eben immer wichtiger wird. Und wenn man das wohl nicht weiß, wenn man das wohl nicht trainiert, wird man halt eben das Ergebnis dann in der Bestenliste dann sehen.
Ja, es ist aber auch generell, der Sport geht immer mehr in den Mainstream wieder zurück. Vor allem auch bei Behörden, viele machen High Rocks, extrem viele machen High Rocks, sind auch sehr stark unterwegs.
Ja.
Und dementsprechend ist es nicht mehr so leicht. Ich sag mal, so vor 2 Jahren war es vielleicht noch ein bisschen leichter, würde ich fast behaupten.
Ja,
also nur von meinem Gefühl her.
Das kann gut sein.
Ja. Genau.
Genau. Nächstes ERV war ja das USK. USK ist auch wieder so ein bisschen wie das Überfallkommando, nur so eine einzigartige Einheit jetzt nur in Bayern. Haben wir auch ein Video zu gemacht, also das habe ich gemacht, das kam vor ein paar Tagen raus, wo das Video aufgenommen worden ist, und da hat auf jeden Fall eine Besonderheit, und zwar wurde da ja der Sporttest gleich umgestellt, ein paar Sachen sind rausgeflogen, ein paar Sachen sind dazugekommen, lag halt daran, dass das Stadt-USK, also in München, und das USK, sage ich mal, außerhalb von München, also von der normalen Bereitschaftspolizei, die hatten leicht unterschiedliche Sporttests, das Ganze wurde jetzt quasi harmonisiert, und dadurch wurde halt der Sporttest geändert. Wie gesagt, so ich habe dazu ein knapp 30-minütiges Video gemacht, wie das alles aufgebaut ist. Deswegen denke ich mal, werden wir jetzt nicht allzu tief reingehen für das Video hier. Aber was kannst du generell dazu sagen, was man vielleicht noch so ein paar Goldkörnchen?
Genau, also der Sporttest wurde leicht umgestellt. Ne, wir hatten es vorher nicht mitbekommen, ist aber auch nicht schlimm, weil der Athlet war fit genug, um das ganze Ding dann an dem Tag einfach abzurufen. Da waren ein paar kleine Umstellungen, aber wir haben auf eine gewisse Art und Weise trainiert und diese kleine Umstellung hat schon dafür gesorgt, dass, und da sieht man mal, wie krass wichtig das ist, sehr wettkampfnah zu trainieren, also auf die ERV-Geschichten, hat dazu geführt, dass die Vorbelastung bei der Einübung ein bisschen anders war als gewohnt. Ne? Aber deswegen ist es halt extrem wichtig, deswegen sagen wir auch immer wieder, bereitet euch rechtzeitig vor, dass ihr Reserven habt, weil der Athlet ist wirklich topfit. Ne? Einer meiner Besten auf jeden Fall. Grüße an dich, wenn du das siehst. Wir waren permanent eigentlich in irgendwelchen Wettkampfvorbereitungen. Entweder fürs CrossFit, für unseren Tactical Fitness Cup oder für was auch immer. Ne? Da war ja auch überall dabei. Wir waren eigentlich die ganze Zeit auf Feuer. So, ne? Und deswegen war es jetzt für ihn kein großes Problem, das ganze Ding halt praktisch abzuräumen. Sportlich also alles grün. Dann fürs Auswahlgespräch gab es noch die Linkliste für den Mindset-Podcast, den ich auch schon erwähnt habe. Ebenfalls fragen wir dann über Chat immer noch die Motivation ab und auch das eine spezifische Wissen. Das heißt, okay, wenn du beim Psychologen bist, was sagst du dann zu folgenden Fragen? Ne, wir schicken ein paar Fragen und Athleten schreiben die Antwort und wir sagen dann, okay, alles klar, das solltest du vielleicht so formulieren, das solltest du vielleicht so formulieren, das ist grün, ne, das geht nicht, das solltest du mehr hervorheben, etc., also Stärken, Schwächen, etc. Und genau. Ebenfalls die Videos, die ich auch beim SK NRW schon angesprochen habe, fürs Auswahlgespräch auftreten, erzeugt Kompetenz, heißt das legendäre Video bei uns im Videokurs, das kennt der eine oder andere bestimmt auch von euch. Und die Rückfragen dazu wurden dann direkt über die Gruppe geklärt, weil wir, wie gesagt, sehr fit in diesem Game waren und permanent auf Wettkampfvorbereitung schon. Und das war dann alles wirklich unkritisch, das ganze Ding dann zu bestehen für ihn. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg in der EFB, beziehungsweise Grundlehrgang da genannt.
EFB ist das richtige Stichwort für die nächsten Sachen. Wir haben dann auch noch mehrere Athleten gehabt, die ihre Ausbildung, also ihre EFB, AE, Grundlehrgang, wie man es so nennen will, bestanden haben. Einmal bei der BFE in Baden-Württemberg und dann auch noch bei einer BFE oder anderen Einheiten in Nord- und in Ostdeutschland. Was kannst du zu den Leuten sagen? EFB ist dann noch ein bisschen was anderes als CRV.
Ja.
Geht ja auch einfach schon an sich deutlich länger, mehrere Wochen. Teilweise bei der GS9 zum Beispiel, die geht ja eher bis zu einem Jahr. Das heißt, über einen längeren Zeitraum sehr viel Belastung, die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr für Verletzungen deutlich erhöht auf jeden Fall. Krankheiten, gerade bei so einem Einjahresding, sind auch immer mit dabei. Wie trainiert man dafür?
Ja, also interessant auf jeden Fall, dass diese ganzen EFBen, die bestanden wurden, das waren ja 4 oder 5 an der Zahl, meine ich. Das waren alles so Back-to-Back-Athleten. Das heißt, die haben das ERV mit uns bestanden und danach sind die weiter im Coaching geblieben und dann auch die EFB mit uns bestanden, was immer wirklich am geilsten ist, weil man dann halt praktisch diese ganze Journey mitbekommt. Ja. Und einen davon begleite ich tatsächlich seit 3 Jahren. Ne, seitdem ich eigentlich praktisch, seitdem wir angefangen haben mit Coaching auf dem Level, wo wir jetzt sind. Und den anderen seit 2 Jahren. Das bedeutet, ich habe schon so alles aus dem Leben da mitbekommen. Von irgendwelchen Lehrgängen, von irgendwelchen privaten Rückschlägen, von irgendwelchen Verletzungen, von Krankheitsphasen, die mehrere Wochen oder Monate bei dem einen sogar ging, von wieder bei Null starten, tatsächlich auch bei dem einen, also komplett hochtrainieren von Null wieder nach einer langen Operationsphase. Dementsprechend sieht man, und solche Inputs sind sehr wichtig, weil man dann auch andere Athleten, die jetzt zum Beispiel eine Krankheitsphase haben, auch beruhigen kann und sagen kann, ey, pass auf, das gehört alles irgendwie mit zum Game dazu. Ne? Also solche Stories wurden auf jeden Fall geschrieben im Mai bzw. Juni. Und genau, ja, wie bereitet man sich auf die EFB vor? Man kann auf jeden Fall sagen, die EFB und der BFE sind extrem hart. Ne? Also die sind wirklich körperlich extrem hart und auch taktisch nicht ohne. Also es ist alles nicht zu unterschätzen. Ne? Da kommt wieder der Gedanke, der bei den meisten Leuten da ist, dass man sagt, ja, SEK ist das Krasseste. Ja, SEK ist ein sehr hohes Ausbildungsniveau, aber man sollte die EFB der BFE definitiv nicht unterschätzen. Vor allem, was das Körperliche angeht, ist das eine oder andere Bundesland da deutlich härter als einige SEKs aufgestellt, muss man so sagen.
Das ist sehr witzig, weil wir hatten in einem Instagram, ich konnte die Frage, genau die Frage halt, wie hart halt die EFB bei der BFW und die EFB beim SEK ist. Und da habe ich halt auch geschrieben, weil halt eben genau viele bedenken, so ja, okay, SEK ist hier, BFW ist auf jeden Fall darunter, das heißt, das ist ja easy. Aber ich habe dann auch geschrieben, dass halt die EFB mindestens so hart ist wie die EFB bei der SEK. Und da kam dann auch ganz viel zurück, wie kann das denn sein, dass sie meinst, die BFE ist krasser als SEK oder was? Und also Leute halt. Und aber das ist ja dann genau so. Also klar ist SEK vor allem, was die Taktik angeht, halt nochmal
natürlich
ein ganz anderes Ding.
Die haben ja auch verschiedene Aufgabenbereiche.
Genau. Aber rein
körperlich ja.
von der Belastung her, von der Anzahl der Verletzungen her, von der Härte, ist jetzt die EFB, der BFE jetzt nicht irgendwie irgendwas Einfaches oder irgendwas,
ja,
was da so nebenbei laufen kann und was entspannt ist. Also
ja.
Wir hatten ja auch, einer unserer Trainer hat ja auch schon vor, ich glaube, 3 Jahren oder 2 Jahren oder so, hat ja auch die BFE gemacht, dann die EFB gemacht und alles mitgeschrieben, also tagebuchmäßig geführt und auch dann gesagt, jo, den Tag kommt so und so viele raus, bei dem Laufen stand der Krankenwagen schon am Parkplatz und am Platz und so Geschichten und
ja. Es war krank, also es war wirklich krank.
Da gibt es immer noch bei manchen ein bisschen falsche Vorstellungen, was die BFE angeht,
ja,
und die Härte da, also das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Genau, definitiv nicht unterschätzen. Und was du auch angesprochen hast, das Thema Krankheit war bei dem einen oder anderen in dem Fall tatsächlich auch ein Thema. Ne, da, wenn auf einmal ein Infekt oder so reinkommt, was halt da passieren kann, du bist dauerhaft unter Strom, du wirst nachts teilweise geweckt, du hast teilweise nur 3 Stunden Schlaf, machst dann irgendwelche, irgendwelche Alarmübungen oder so, fast ähnlich wie beim Militär, dann kann halt eine Erkältung sich sehr schnell entwickeln in so einer Stube und so. Ne? Also das kann alles rumgehen und das war auf jeden Fall ein Thema. Und ja, die Vorbereitung war bei allen eigentlich relativ ähnlich. Belastungsläufe, Serien aus Bodyweight-Übungen, Maximalkrafttraining zur Verletzungsprävention. Ne? Aber das war bei allen nur auf Erhalt. Das heißt, Maximalkrafttraining wurde vorher schon weit vor dem ERV schon geregelt, dass man auf einem Maximalkraftniveau ist, wo man sagt, okay, wir sind auf jeden Fall dabei, weil nach dem ERV dann anzufangen mit Maximalkrafttraining ist viel zu spät, weil du dann halt einfach nicht mehr, ich sag mal, die Kapazitäten als dieses Bodyweight-Training, was ja oft als Bestrafung irgendwie genutzt wird, mit reinzubringen.
Das ist ja auch in dem USK-Video genauso gesagt worden, dass man halt mit dem Maximalkrafttraining schon wirklich vorher anfangen muss.
Ja, die Basis muss eigentlich schon lange stehen. Das ist das allererste, was man eigentlich angehen sollte.
Das Ding ist ja auch, man will ja damit ja Bänder, Sehnen, Knorpel, Gelenke, Knochen, das will man ja alles verstärken mit Maximalkrafttraining. Aber wir wissen auch alle, dass passive Strukturen übel lange brauchen, um sich anzupassen. So Muskulatur, Nervensystem und so, das passt ja alles sehr schnell an. Aber Bänder, Sehnen, Knochen, Gelenke, etc., das braucht alles, um sich anzupassen. Mehrere Monate teilweise, Knochen teilweise sogar auch mehrere Jahre, um sich anzupassen auf einen bestimmten Reiz. Und dementsprechend generell dieses 6 Monate vor sich vorbereiten,
funktioniert halt. Also es wird bestimmt jemand schaffen, aber zu welchem Preis? So, ne? Weil du bist dann auch in der Verwendung, da wird es auch nicht gerade leichter und also machst dich halt kaputt. Also du machst dich halt ohne diese Foundation, sage ich mal, machst du dich einfach kaputt und das ist einfach völlig unnötig, weil es ist eigentlich recht simpel, Maximalkraft Foundation aufzubauen. Es ist eigentlich das Einfachste zum Programmieren, eine der einfachsten Sachen.
Voll. Ne? Also das
gibt da zig Sachen auch im Internet, wie man Maximalkraft progressiert. 5x5 System alleine ist für jeden Anfänger oder Fortgeschrittenen schon
komplett einfach,
oftmals genug. Ja. Genau.
Ja.
Genau, wichtig auch noch ein Punkt zu dem Thema. Während der EFB stehen wir natürlich zur Verfügung, falls irgendwelche Fuck-Ups da sind. Das heißt, falls doch irgendwelche Verletzungen kommen, die kommen zwangsläufig. Also keiner ist nach den ganzen Wochen jetzt verletzungsfrei. Nee. Jeder hat irgendwo irgendwas. Aber wir sagen halt, okay, X, Y, Z kannst du halt regeln, indem du zum Beispiel Retterspitzsalbe nimmst oder das und das machst, roll dich mal so aus, mach mal dies und mach mal das. Ja, und aber auch mental. Ja, mental war es bei dem einen oder anderen von den Leuten, die jetzt bestanden haben, sehr wichtig da zu sein, weil dann so Gedanken kamen wie, ey, ich möchte aufgeben, ich bin bei den Belastungsläufen jedes Mal komplett am Limit und so. Und dann kommt halt ein Trainer, der das Ding schon mal gemacht hat oder oft begleitet hat und sagt, ey, ist ganz normal, jeder denkt so. Ne? Versuch einfach so eine stumpfe, abgefuckte Härte praktisch reinzukriegen, dass du einfach nur noch läufst und gar nichts mehr checkst. Ne? Einfach völlig, ich sag mal, wie hast du es früher genannt? Du brauchst eine gewisse Stumpfheit, einfach so eine gewisse...
Nee, das war ein anderes...
Das war auch
Scheißegalhaltung.
Ja, Scheißegalhaltung.
Das hat man mal so im Kampf schon mal offiziell gesagt. Man braucht eine gesunde Scheißegalhaltung.
Gesunde Scheißegalhaltung, genau. Das ist eigentlich das beschreibst du perfekt. Und da haben wir halt auch nochmal einwirken können, einfach um zu sagen, yo, morgen ist nochmal ein Tag, mach doch einfach nur morgen mit. Und dann kannst du immer überlegen, ob du aufgibst. Und wenn man das jeden Tag macht, dann ist man immer durch.
Ja, genau wegen sowas, wegen solchen Themen machen wir dieses EFB-Produkt halt eben, weil das dann trotzdem mit wichtig ist, da jemanden da zu haben, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, und für diese ganzen Verletzungspräventionssachen oder auch wenn man schon verletzt ist, was kann man dagegen jetzt machen, dass man das irgendwie mit Sauna-Head-Schadensbegrenzung macht. Und ja, genau. Letzter Punkt ist auf jeden Fall was Exotisches, hatten wir bisher noch gar nicht. Und zwar haben wir jemanden begleitet, der ein Boxturnier bestritten hat.
Ja.
von CISM, also von dieser internationalen Gesellschaft oder Vereinigung, die Militärsport macht. Ich habe selber mal im Einsatz bei so einem Lauf teilgenommen, bei so einem CISM-Lauf. Ist ja eigentlich was ganz anderes, was wir machen. Also eigentlich haben wir mit Boxen und Weight Cut und was auch immer da alles passiert. Hab ich keine Ahnung von. Was habt ihr da gemacht und vor allem, wie kam das überhaupt zustande?
Ja, war mein Athlet und zustande kam, er hat gefragt, hast du Zeit für einen Call? Ich habe gesagt, ja. Dann haben wir gecallt, hat er gefragt, ich will bei einem Boxturnier mitmachen, hier CISM. Und ich muss halt 8 Kilo verlieren, so in 6 Wochen, glaube ich, oder so. Und hat er gefragt, ob ich das Gerät kriege und ich habe gesagt, ja, das kriege ich schon hin. Und ja, da haben wir halt einen kontinuierlichen 8 Kilogramm Weight Cut gemacht, ohne Performanceverlust, also ohne großen Performanceverlust. Man hätte jetzt einen Mini-Cut machen können, aber das wollte ich erstmal nicht, um einfach zu schauen, okay, wie entwickelt sich das Gewicht jetzt über die 6 Wochen, habe ich mir ein Kilogramm-Ziel gesetzt, was wir halt erreichen müssen und habe gesagt, du trackst jeden Tag das und das und das, ne, Lebensmittellisten etc. Und genau, es ging kontinuierlich runter, ging so in die richtige Richtung. Das Boxtraining war extern, das heißt, das haben wir nicht gesteuert, haben wir auch nicht viel mit am Hut. Können ja hier und da mal eine Samstag-Einheit oder so basteln, aber es ist jetzt nicht unser Auftrag, hier irgendwelche 1,5 Stunden Boxtrainings zu machen. Dafür sind andere Spezialisten. Was wir gemacht haben ist, wir haben Wochen aufgefüllt, zum Beispiel, wenn es nur 3-4 Boxeinheiten waren, indem wir Körperschwachpunkte trainiert haben, die beim Boxen auftreten, zum Beispiel vor allem die hintere Kette, ne? Alles, was der Rücken und die hintere Schulter angeht, deswegen sind meine Schultern auch so weit vorne, ja, weil du halt immer nur die vordere Schulter trainierst beim Boxen. Und ja, ne, die Schwächen haben wir praktisch ausgeglichen mit Krafttraining und ansonsten haben wir Grundlagentraining gemacht und VO2-Max-Training. Das VO2-Max-Training war tatsächlich angepasst auf einen Boxkampf von 3 Minuten. Und genau, das war praktisch das Training und genau, dann ging das Gewicht kontinuierlich runter, die Vorbereitung war auch gut. Und für den Notfall habe ich auf jeden Fall ein Wasser-Weight-Cut-Protokoll bereitgestellt, was ich mit Stefan zusammen erarbeitet habe. Wasser-Weight-Cut hat der Stefan nämlich mal im Powerlifting gemacht, macht man auch im Boxen. Das war jetzt aber kein irgendwie 12-Kilo-Protokoll oder so, sondern geht es wirklich nur um 1-2 Kilo, wo man halt nur sagt, das ist medizinisch vertretbar. Ne? Und alles andere, wer sich irgendwie, ne, gibt ja so den einen oder anderen Coach in unserer Szene, der sich Profi-Weight-Cut auf die Website geschrieben hat, die verlieren halt 12 bis 15 Kilo teilweise. Was einfach alles lebensgefährlich ist. Ne, ja. Sowas war es nicht. Es stand ein Protokoll bereit, womit man einfach noch mit gewissen Maßnahmen noch ein bisschen Wasser hätte ausschwitzen können innerhalb von 30 Minuten vor der Waage. Dann wäre das Ding halt ready gewesen, hätte man wieder aufgefüllt. Also
Brennnesseltee.
Bitte?
Brennnesseltee.
Ja, genau. genau so lief das Ganze. Ne? Also bevor jetzt der eine oder andere kommt von wegen, ah, ihr seid gar nicht kompetent genug dafür. 1-2 Kilo kriegen wir schon hin. Das ist keine Sorge. Wir sind hier keine Profi-MMA-Weight-Cutter.
Ja, das war es auf jeden Fall mit den Erfolgsbemittlungen für den Monat Juni. Nächsten Monat geht das Ganze dann weiter im Juli, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich eher erst dann Anfang Juli erscheinen. Je nachdem, wie es so in den YouTube-Plan reinpasst, damit wir jetzt generell noch ein paar Videos haben. Jetzt noch das Vega-Interview, das wird dann wahrscheinlich schon rausgekommen sein. Wir haben mit einem großen Militär-Influencer ein Video gemacht. Das wird wahrscheinlich auch noch vorher rauskommen und dann denke ich mal, wird das Video mit den Erfolgsbemittlungen rauskommen. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch nochmal an alle, die es bestanden haben. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und an alle, die das ERV bestanden haben, wie gesagt, bei der EFB gerne, gerne auch mit uns. Bis dahin ist das Produkt fertig. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, meldet euch sehr gerne, wenn ihr dieses oder nächstes Jahr noch ein ERV habt und auch mal hören wollt, wie wir das Ganze angehen würden. Vielleicht ist es ja auch schon dabei. Dann meldet euch sehr gerne bei uns. Wir können dann so ein kostenloses Kennenlerngespräch machen. Einfach auf unserer Seite www.ppmschleunig.de. Und ja, dann können wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren oder bei Instagram schreiben. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Haut rein.